Nie gab es mehr zu tun, behauptet die FDP zurzeit auf ungezählten Wahlplakaten. Auf manchen erkennt man den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner versunken im Halbdunkeln am Schreibtisch. Vielleicht betet er ja. Wie auch immer, bei der anstehenden Bundestagswahl empfehlen sich die Freien Demokraten als Partei der Tat. Was das nun für die Religion bedeutet, möchte ich jetzt von Ihrem Sprecher in Sachen Religionspolitik wissen. Hallo Benjamin Strasser.
Guten Tag, grüße Sie.
Herr Strasser, weder auf Ihren Wahlplakaten noch auf den 67 Seiten Ihres Wahlprogramms findet sich auch nur ein einziges Mal das Wort christlich oder Christentum. Ist die FDP etwa schon ausgetreten?
Nein, wir sind eine Partei, die den Pluralismus und die Vielfältigkeit sehr hoch hält und Religion und Weltanschauungsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und damit auch die christlichen Kirchen und deswegen sind wir nicht ausgetreten und nicht kirchenfeindlich, sondern Religion ist ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland.
Und wo genau spiegelt sich das in Ihrem Parteiprogramm wider?
Also wir sind ein Anhänger des kooperativen Trennungsmodells, das es seit der Weimarer Republik hier in Deutschland gibt. Es waren ja immerhin Liberale damals, die dieses Modell der Trennung von Kirche und Staat durchgesetzt haben. Und das spielt sich an unterschiedlichen Stellen in unserem Wahlprogramm wieder. Beispielsweise, wenn es um die Ablösung der Staatskirchenleistungen geht, wenn es um Privilegien im Arbeitsrecht geht, aber wenn es auch darum geht, unser Staatskirchenrecht zu einem Religionsverfassungsrecht weiterzuentwickeln, sodass eben allen Religionsgemeinschaften in Deutschland der Weg offen steht, beispielsweise zum Körperschaftsstatus der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Also das spiegelt sich an ganz vielen Stellen in unserem Wahlprogramm wider.
Jetzt haben Sie es angesprochen, jedes Jahr überweist der Staat den Kirchen viel Geld als Ausgleich für historische Enteignungen von Kirchenbesitz, 550 Millionen Euro alleine in 2020. In dieser aktuellen Legislaturperiode haben Sie ja gemeinsam mit Grünen und Linken versucht, diese Staatskirchenleistungen zu beenden, aber Ihr Reformvorschlag scheiterte an den Stimmen der Großen Koalition. Waren Sie enttäuscht?
Ich war enttäuscht, aber vor allem deswegen, weil CDU, CSU und SPD ja nicht aus inhaltlichen Gründen unseren Gesetzentwurf abgelehnt haben, sondern beide Fraktionen haben in der Debatte mehrfach betont, was für ein tauglicher Gegenstand unser Grundsätzegesetz in der parlamentarischen Debatte ist, sondern man hat aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen das dann abgelehnt und aber gleichzeitig beteuert, dass man in der neuen Wahlperiode zu einer Lösung kommen wolle. Und diesen Ball werden wir dann in den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl auch sicher wieder aufgreifen.
Ihr Bundestagsabgeordnetenkollege Lars Castellucci, der religionspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, der hat über Ihren Vorschlag, unter anderem Ihrer Fraktion, in der vergangenen Woche hier bei uns im Domradio das Folgende gesagt.
Was bei diesem Anlauf jetzt gefehlt hat, war, dass die Länder einbezogen werden. Also ich hatte die Befürchtung, wir machen jetzt ein Gesetz, die Länder sollen das ablösen innerhalb einer Frist, in einer bestimmten Höhe und damit reichen wir quasi einfach mal nur den schwarzen Peter weiter.
Hat Castellucci recht?
Nein, weil unsere Verfassung ein Verfahren vorsieht und dieses Verfahren ist sehr klug gewählt. Die Grundsätze der Ablösung, also den Rechtsrahmen, legen nicht die Länder fest, sondern der Bund als ehrlicher Makler zwischen den Interessen, weil wir hier bei dieser Frage ja einen ganz krassen Interessenkonflikt haben. Die Kirchen auf der einen Seite, die natürlich das Interesse an einer möglichst hohen finanziellen Ablösung haben, und auf der anderen Seite die Länder, die als Zahler dieser Ablösung ein Interesse an einer möglichst niedrigen Summe haben. Und deswegen sollen nicht die Länder als einen Vertragspartner die Modalitäten einseitig festlegen, sondern der Bund als ehrlicher Makler zwischen den Interessen. Und deswegen kann ich natürlich lange darauf verweisen, dass man irgendwie hören muss, was eine Seite sagt. Entscheiden müssen nicht die Länder, sondern entscheiden muss der Bund. Und meine Befürchtung ist, dass mit diesem Verweis auf die Länder die Entscheidung über die Ablösung und ein entsprechendes Grundsätzegesetz auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt wird. Und das darf nach 100 Jahren der Nichtbeachtung dieses Verfassungsauftrags, das darf nicht länger der Zustand hier in Deutschland sein.
Reformbedarf sieht Ihre Partei ja auch beim kirchlichen Arbeitsrecht. Was genau stört Sie?
Also wir sagen auch in unserem Wahlprogramm, wir wollen die tendenzbezogenen Tätigkeiten weiter erhalten, die Privilegien, die es dort gibt, weil es ein unmittelbarer Ausfluss der Religionsfreiheit des Artikel 4 ist. Aber alle Tätigkeiten, die jetzt keinen religiösen Bezug haben, keinen Tendenzbezug, die müssen gleichgestellt werden mit dem normalen Arbeitsrecht, weil unsere Gesellschaft in den letzten Jahren ja auch vielfältiger geworden ist und weil sie beispielsweise Gegenden haben, wenn sie Erzieherinnen, Erzieher sind oder Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, nur kirchliche Einrichtungen haben in den ländlichen Räumen und sie dann ein bestimmtes Lebensmodell haben. Ich denke beispielsweise an homosexuelle Partnerschaften, die ja dann gar keine Chance haben, einen Arbeitsplatz zu finden, wenn die Kirche an der Stelle auch für nicht tendenzbezogene Tätigkeiten aufgrund ihrer Glaubensauffassung raus bestimmte Regeln aufstellt. Und deswegen glauben wir, dass es dort eine Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts braucht. Und ich nehme auch seitens der Kirchen wahr, dass es ja durchaus Bewegung in diesem Bereich gibt.
Wie könnte denn eine entsprechende Reform konkret aussehen?
Also das müssen wir dann im Detail auch in Zusammenarbeit mit den Kirchen klären. Ich habe jetzt mal diese Grundlinien besprochen oder gerade andiskutiert, in welche Richtung das aus unserer Sicht laufen muss, dass man sehr genau hinschaut, ist das die Tätigkeit, die hier ausgeübt wird, eine religiöse Funktion, die durch Artikel 4 Grundgesetz entsprechend geschützt ist, oder ist sie es nicht? Und wenn sie nicht tendenzbezogen ist, dann muss sie den ganz normalen Regeln des Arbeitsrechts aus dem BGB und Arbeitsschutzgesetz, Kündigungsschutzgesetz, was es dort alles gibt, unterliegen und eben nicht kirchlichen Regeln.
Und doch besitzen die Kirchen ja ein verfassungsrechtlich verbrieftes Selbstbestimmungsrecht. Was also tun?
So ist es und daran wollen wir auch nicht rütteln. Deswegen muss man sich zum Beispiel bei ganz vielen Fragen ganz genau anschauen, was ist Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts von Religionsgemeinschaften auf Basis unseres kooperativen Trennungsmodells und was ist es nicht. Wir Freie Demokraten lehnen beispielsweise eine Abschaffung der Kirchensteuer ab. Zum einen, weil sie allen Religionsgemeinschaften offen steht, die einen Körperschaftsstatus haben und zum anderen, weil das Ausfluss der Selbstorganisation und der Selbsthoheit ist, dass man über das Instrument der Kirchensteuer eben Mitgliedsbeiträge einzieht und dafür ja auch genügend Geld an den Staat überweist, der diese Dienstleistung für die Religionsgemeinschaften übernimmt. Also ich empfehle, bei allen Forderungen ganz genau hinzuschauen und zu trennen, was ist eine unberechtigte Privilegierung einzelner Religionsgemeinschaften und was ist Ausfluss dieses kooperativen Trennungsmodells. Das ist uns Freien Demokraten wichtig. Wir wollen eine plurale, eine vielfältige Religionsgemeinschaft hier in Deutschland. Wir wollen, dass Menschen, die religiös leben, diesen Glauben auch ausleben und nach außen zeigen dürfen. Aber der Staat an sich als Institution, der muss weltanschaulich neutral sein. Das ist unser Maßstab in der Religionspolitik.
Ein anderes Thema, Stichwort Kirchenasyl. Wenn ausreisepflichtige Migrantinnen und Migranten Schutz in Kirchen finden, dann verstoßen diese damit gegen geltendes Recht. Können Sie das gutheißen als Mensch, als Politiker oder als Jurist, der Sie ja auch sind?
Also wenn wir die juristische Perspektive anschauen, dann ist das durchaus kritisch, weil unser Asylrecht ja nach Regeln lebt und wir wollen das Asylrecht schützen und die Akzeptanz des Asylrechts schützen und dazu gehört es eben aber auch, dass Menschen, die keinen Asylanspruch haben, die keinen Schutzanspruch nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben und die auch sonst keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel in Deutschland haben, dass diese Menschen zurückgeführt werden und deswegen ist das schon eine Umgehung unseres Rechtssystems, wenn man dann über das Kirchenasyl Menschen hier im Land belässt, die keinen Anspruch haben, hier zu sein. Ich kann es auf der anderen Seite aber aus menschlicher Perspektive verstehen, ne, und aus christlicher Perspektive, dass man Menschen, die in Armut leben und denen wahrscheinlich wieder Armut droht, wenn sie zurückgeführt werden, dass man denen irgendeine Perspektive bieten will. Aber es kann meiner Meinung nach nicht so weit gehen, dass man dann geltende Regeln hier in Deutschland durch das System des Kirchenasyls umgeht. Deswegen sehe ich das auch als Christ und als Katholik durchaus kritisch.
Also ist es richtig, dass die Strafverfolgungsbehörden da so konsequent gegen vorgehen?
Ja, die Strafverfolgungsbehörden haben die Pflicht, in Deutschland geltendes Recht durchzusetzen. Das ist Ausfluss eines Rechtsstaates, dass wir eben nach Regeln leben, die wir uns selber gegeben haben und dass diese Regeln dann durch die Behörden auch durchgesetzt werden müssen. Und deshalb ist das, was die Behörden hier tun, einfach nur die Durchsetzung in Deutschland geltenden Rechts.
Und doch gibt es ja auch Stimmen, die sagen, es gibt immer wieder Härtefälle, die durchs System einfach durchfallen, durchrutschen. Herr Strasser, ein anderes Thema. Sie sind ja gleichzeitig auch Antisemitismusbeauftragter Ihrer Fraktion. Sollte die FDP an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein, haben Sie ein Rezept gegen Judenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit in Deutschland?
Also ich glaube, es gibt zwei große Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Das eine ist die repressive Tätigkeit staatlicher Behörden. Wir möchten die IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus zur Grundlage allen staatlichen Handelns machen. Ich finde es unerträglich, wenn beispielsweise wie im Jahr 2014 palästinensische Jugendliche Molotow-Cocktails auf Synagogen werfen und ein deutsches Gericht zu der Einschätzung kommt, das sei kein Antisemitismus, sondern eine legitime Form der sogenannten Israel-Kritik, dann zeigt das, dass wir hier großen Handlungsbedarf haben, was Fortbildung angeht von Richterinnen, Richtern, Staatsanwältinnen, Staatsanwälten bis hin in die Schulen hinein, wo die Lehrerinnen und Lehrer eine ganz wichtige Aufgabe haben, bei Antisemitismus auch einzuschreiten, also Antisemitismus in den vielfältigen Formen, wie er in Deutschland da ist, auch zu erkennen und zu bekämpfen. Das ist in erster Linie auch eine Aufgabe staatlicher Institutionen und Behörden, aber wir dürfen die Zivilgesellschaft auch nicht außer Blick lassen. Es ist die Aufgabe der nicht jüdischen Mehrheitsgesellschaft, gegen Antisemitismus vorzugehen, weil es hier darum geht, dass jüdische Menschen in Deutschland frei leben können, und deswegen liegt es auch an jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, bei Antisemitismus im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, am Stammtisch, in den Vereinen aktiv zu widersprechen und das nicht so stehen zu lassen, weil auch das eine Aufgabe ist, die der Staat nicht voll selber übernehmen kann, sondern wo jede Einzelne und jeder Einzelne entsprechend gefordert ist.
Die Fälle sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche haben das Land in den vergangenen Jahren erschüttert. Müsste die Politik sich stärker einmischen?
Wir haben jetzt die Möglichkeit, nach 10 Jahren der Aufklärung auch mal eine Zwischenbilanz zu ziehen, was gelungen ist und was nicht gelungen ist. Ich habe den Eindruck, auch wenn man mit Opferverbänden spricht, dass der Staat hier eine aktivere Rolle spielen muss. Was jetzt das richtige Instrument ist, ob es eine Enquete-Kommission ist, ob es eine sogenannte Wahrheitskommission ist, die es ja in Deutschland noch gar nicht gibt, die wir eher aus anderen Ländern kennen, das werden wir nach der Bundestagswahl besprechen müssen. Wir sind uns aber als religionspolitische Sprecherinnen und Sprecher der demokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag sehr einig, dass hier der Staat eine aktivere Rolle übernehmen muss. Was wir aber auch wollen, ist, dass die Kirchen nicht aus ihrer Verantwortung und aus ihrer Pflicht entlassen werden. Also der Staat kann nicht anstelle der Kirchen die Aufklärung leisten, sondern das muss weiterhin in Zusammenarbeit mit den Kirchen geschehen. Aber was beispielsweise in Köln passiert ist, das ist natürlich massiv ärgerlich, auch für uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
Herr Strasser, zu guter Letzt, welche Rolle, glauben Sie, werden Kirchen und andere Religionsgemeinschaften in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft noch spielen?
Kirchen haben eine ganz wichtige Rolle in einem demokratischen Rechtsstaat, weil sie an Werten und Meinungsbildung teilhaben. Der Staat hat kein exklusives Werte- oder Meinungsmonopol, sondern wir brauchen hier auch die Auffassung von Kirchen, gerade bei ethischen Fragen, wenn es beispielsweise um das Thema des assistierten Suizids geht oder andere ethische, moralische Fragestellungen. Da finde ich, sind Kirchen ein wichtiger Impulsgeber, auch in einer zunehmend säkularer werdenden Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Kirchen in Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle im gesellschaftlichen Diskurs haben werden.
Die Kirchen als wichtiger Impulsgeber, das sagt Benjamin Strasser, der religionspolitische Sprecher der FDP. Abschaffung der Staatskirchenleistungen und eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts, unter anderem das fordern die Freien Demokraten mit Blick auf die Religionspolitik. Herr Strasser, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.